sinkende Schiff wird verlassen, oder wie? Ja, Mama, hallo, Lotte. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo, alle zusammen. Ist cool, ich sehe jetzt noch ein paar neue, die dazugekommen sind. Es ist schön, mal wieder hier zu sein und ich habe den Weg auch locker gefunden. Ich bin über Heimsheim gefahren und bin mal so ganz alte Strecken wieder gefahren. Nur die Baustelle da oben, die fand ich etwas verwirrend. Aber ich bin hier. Ich möchte mal gleich starten und mit einer Begebenheit aus Markus 10, die Verse 13 und 14 starten. Genau, da kann mal das erste Bild dazu kommen. Ja. Ich lese den Bibeltext, weil diese zwei Verse sagen unglaublich viel darüber aus, wie Jesus wirklich ist, was ihm wichtig ist. Das sieht man erst, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, aber das wollen wir ja auch tun. In Markus 10, Verse 13 bis 14. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Dass ich diesen Text ausgewählt habe, ist jetzt nicht so weiter erstaunlich. Es ist auch nicht der Predigttext, sage ich schon mal. Ich möchte einfach mal anfangen. Warum möchten die Eltern die Kinder zu Jesus bringen? Warum möchten sie, dass Jesus die Kinder segnet? Warum ist es ihnen so wichtig, dass Jesus die Kinder annimmt? Weil ihnen klar ist, dass sie den Segen Jesu brauchen, den Segen Gottes brauchen. Nicht nur an diesem besonderen Tag wie heute, sondern überhaupt im ganzen Leben sind wir immer wieder darauf angewiesen, dass Gott uns segnet. Und deshalb dürfen wir und sollen wir immer wieder um den Segen für unsere Kinder bitten. Denn wir möchten unsere Kinder Gott anvertrauen. Das ist der Grund, warum Mosen und Schilan, wenn sie noch kommen, und Gerrit und Nadja ihre Kinder heute segnen lassen. Und das ist richtig schön und ich finde super, dass ihr als Gemeinde dabei seid und ihr als Gemeinde die Eltern und auch die Kinder schon aufgenommen habt, herzlich, liebevoll in die Mitte der Gemeinde. Die andere Frage stellt sich, warum ist es Jesus so wichtig, dass die Kinder zu ihm kommen dürfen? Und es ist Jesus wirklich wichtig, das wird deutlich, wenn wir den Text angucken. Die Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Doch die Jünger versuchen, die Eltern mit ihren Kindern abzuwehren. Sie wollen nicht, dass der große Rabbi von so einem Kinderkram abgelenkt wird oder bei seiner Arbeit oder in der Pause gestört wird. Und Jesus reagiert richtig heftig. Im Bibeltext steht, er war sehr verärgert. Das steht da eigentlich nicht. Sondern hier finden wir das härteste Wort, was in der Bibel über Jesus gesagt wird. Die heftigste Reaktion, die von Jesus berichtet wird. Ein emotionaler Ausbruch Jesu wird hier beschrieben. Hier steht wörtlich übersetzt, er verlor seine Beherrschung. Er fuhr aus der Haut. Das ist schon mehr als nur sehr verärgert. Und das ist doch krass. Jesus fährt aus der Haut, weil die Jünger es doch eigentlich gut mit ihm meinen und ihn schonen wollen. Er fährt aus der Haut, er verliert seine Beherrschung, weil seine Schüler die Kinder abwehren wollen. Das ist doch krass, oder? Wegen so einer Lappalie, weil die Jünger die Kinder abwehren, darüber regt sich Jesus so auf. Warum ist es Jesus so wichtig, dass die Kinder zu ihm gebracht werden? Was meint ihr? Warum? Ihr müsst nicht antworten, ist gut. Ihm ist es so wichtig, weil er das Leben ist. Ihm ist es so wichtig, weil er das Leben ist. Weil er die Hoffnung für diese Kinder ist. Weil er weiß, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Und das führt mich zu dem Bibelvers, über den ich heute dann wirklich sprechen will. Der steht in 1. Johannes 5, Vers 12. Und da steht eine sehr steile Aussage. Erschreckt nicht, aber sie ist wahr. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus bringt Leben. Jesus bringt das Leben und Jesus schenkt uns ein ganzheitliches Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Diese Aussagen, diese Klarheit kann uns heutzutage erschrecken. Doch das ist es, was wir hier erlebt haben, was wir immer wieder erleben und worauf wir unsere Hoffnung setzen, dass wir bei Jesus das Leben haben und dass wir bei Jesus das ganzheitliche Leben haben. Und ich möchte es mal in 5 Dimensionen, also ich mache extra hier Anführungsstrichen, dass alle Wissenschaftler unter euch jetzt nicht an echte Dimensionen denken, sondern ich möchte einfach die Ganzheitlichkeit des Lebens Jesu beschreiben. Wer Jesus hat, der hat die Güte Gottes um sich. Wer Jesus hat, der hat die Barmherzigkeit Gottes unter sich. Wer Jesus hat, der hat die Gerechtigkeit Gottes über sich. Wer Jesus hat, der hat das Licht Gottes in sich. Und wer Jesus hat, der hat die Zukunft Gottes vor sich. Und das möchte ich einfach ein bisschen erklären, was ich mit diesen Dimensionen meine, was es bedeuten könnte. Wer Jesus hat, der hat die Güte Gottes um sich. Güte Gottes, das ist ein bisschen steriles Wort. Das haben wir schon so in die fromme Schiene abgetan. Güte Gottes, was bedeutet das eigentlich? Das Wort ist uns geläufig, aber der Inhalt fehlt uns vielleicht dazu. Was bedeutet Güte überhaupt? Was beinhaltet Güte? Güte ist Liebe, Freundlichkeit, Fürsorge, Freude, Zuwendung, Geduld. All das spiegelt sich oder beinhaltet dieses Wort Güte. Wir sehen, mit wie viel Güte unsere Kinder, die Kinder Lotta und Daniel, umgeben werden. Sie sind von Freundlichkeit, Liebe, Fürsorge, Freude und Zuwendung umgeben. Das macht das Leben von Lotta aus. Das kriege ich nicht so richtig live mit, aber doch immer wieder. Eine große Freude ist um sie herum. Eine intensive Zuwendung. Freundlichkeit, Liebe, das ist ihr Erfahrungswert. Die Eltern sind für sie da, behüten sie, freuen sich an ihnen. Und diese Freude wird auch nicht durch eine volle Windel erschüttert. Gut, die Freundlichkeit kann vielleicht etwas nachlassen, wenn die Nacht nicht ganz so gut war, aber am nächsten Tag ist alles vergessen. So wie diese Eltern die Kinder mit Güte umgeben, so und noch viel mehr in reinster Form, so umgibt uns Gott mit seiner Güte. Seine Liebe ist um uns, sie hüllt uns ein. Seine Freundlichkeit ist um uns. Und mit dieser Freundlichkeit blickt er uns an, schaut er uns an. Seine Fürsorge umgibt uns. Er lässt uns nicht hängen. Er tröstet und versorgt uns. Er freut sich an uns. Haben wir das vor Augen, dass Gott sich freut, wenn er uns sieht? Dass er sich freut, wie Eltern sich über ihre Kinder freuen? Seine Freude über uns ist riesengroß, auch wenn wir nicht perfekt sind. Das können wir oft nicht glauben, weil wir eigentlich in unserem Leben hauptsächlich an Bedingungen geknüpfte Freude und Liebe erfahren. Aber Gottes Liebe und Gottes Freude ist bedingungslos. Gottes Güte ist unermesslich groß. Seine Güte ist ohne Grenzen, sie ist grenzenlos. Und wir fragen uns, werden diese beiden Kinder die Güte ihrer Eltern immer um sich haben? Jederzeit, überall, wo auch immer sie sein werden, wo auch immer sie sind, werden sie in ihrem Leben immer menschlicher Güte begegnen? Wahrscheinlich nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder Gott anvertrauen, dass wir sie in seine Hand geben. Denn seine Güte ist unerschütterlich, seine Liebe ist beständig, seine Zuwendung und Treue durchzieht das ganze Leben, hier auf Erden und darüber hinaus. Wo die Eltern, wo die Freunde an die Grenzen kommen, ist Gott noch lange nicht an seiner Grenze anbelangt. er kann weitergeben, er kann weitergehen, er kann weiter lieben, wo wir nicht mehr lieben können. Das Leben, das Jesus uns gibt, das ist ein Leben, das von der Güte Gottes umgeben ist. Wer Jesus hat, der hat die Güte Gottes um sich, nicht weil wir so gut wären, nicht weil wir so beeindruckend sind, so fromm und geduldig und alles, was wir haben und liebevoll, nein, weil Gottes Güte uns bedingungslos umgibt. Wer Jesus hat, der hat die Güte Gottes um sich. Wer Jesus hat, der hat die Barmherzigkeit Gottes unter sich. Barmherzigkeit, das ist jetzt auch wieder so ein Wort, was wir irgendwie nicht so füllen können, was aus unserem Wortschatz fast verschwunden ist. Barmherzigkeit, ein barmendes Herz, das bedeutet, ein offenes Herz zu haben. Erbarmen heißt, sich die Not des anderen zu eigen machen, die Not wirklich annehmen. Und das ist mehr als Mitleid. Barmherzigkeit steigt in die Not des anderen mit hinein. Man begibt sich in diese Situation des anderen hinein und will gemeinsam mit ihm aus dieser Not herauskommen. Das ist Barmherzigkeit. Wer Jesus hat, der hat die Barmherzigkeit Gottes unter sich. Wir, die wir schon ein bisschen älter sind, wissen es. Es wird im Leben nicht alles gut gehen. Es wird nicht alles glatt laufen. Es werden Zeiten kommen für die süßen Kinder und auch für jeden Einzelnen hier, die uns belasten werden. Zeiten, die Enttäuschung und Ärger mit sich bringen. Neben all den guten und schönen Ereignissen, die gibt es natürlich im Leben auch, wird es in unserem Leben Dinge geben, die uns Kummer machen. Diese beiden Kinder werden in ihrem Leben mit Ärger und Verletzung konfrontiert werden. So weh es uns tut, es führt kein Weg dran vorbei. Wir alle werden Enttäuschungen erleben. Enttäuschungen, die uns bis zur Verzweiflung treiben können. Wir werden Erfahrungen machen, die uns beschämen. Wir werden uns aufregen, weil uns manches nicht gelingt. Oder traurig sein, weil es aussieht, als gäbe es keinen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Situation. Es wird in unserem Leben nicht nur Licht sein, sondern auch Schatten. Wir werden uns nicht nur stark fühlen, sondern auch ziemlich schwach. Immer wieder. Und es werden Dinge geschehen, die uns leid tun. Und wir werden es bereuen. Das haben wir alle schon erlebt und wir wissen, dass es zum Leben dazugehört. Alles andere ist Schönfärberei. Es wird Momente geben, in denen wir beschämt sind über unsere seelischen Abgründe. Ich bin immer wieder erschüttert, zu was für Gedanken ich fähig bin. Was für ein Egoismus und ein Neid und lauter schreckliche Dinge in meinem Herzen sind. Wir sind bestürzt über uns und unsere Unfähigkeit, unsere Wut, bestürzt über andere. Momente wird es geben, in denen uns der Boden unter den Füßen entgleitet. Wir uns schutzlos und haltlos fühlen. Durch unser Versagen, durch die Lebensumstände oder durch was auch immer. Und in diesen Zeiten, in denen die Dinge schieflaufen, da sind wir selbst unsere härtesten Richter. In solchen Zeiten sind wir oft erbarmungslos mit uns selbst. Oder alternativ stürzen wir in Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit, manchmal auch im zackigen Wechsel. In diesen Zeiten brauchen wir Halt. In dieser Zeit brauchen wir eine Hand, die uns auffängt, und ein Erbarmen, das uns wieder Hoffnung schenkt. Ein Trost, der unser Herz direkt berührt. Ich habe es selbst erlebt, dass es diesen Trost wirklich gibt. Und ich denke, viele von uns hier können das bestätigen. Gott hält uns. Und obwohl die Umstände sich überhaupt nicht verändert haben, kommt plötzlich ein Trost in unser Leben hinein. Ein Frieden Gottes, der unser Herz erreicht und größer ist als all die Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit, die gerade noch ganz vor unseren Augen stand. Gott fängt mich auch in meiner Schwachheit auf. Er lässt mich nicht einfach fallen, selbst wenn ich es selbst verschuldet habe, die Misere, in der ich stecke. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu dienen. und um unsere Sünde und unsere Schwachheit zu tragen. Mit uns und für uns. Und das ist ein echter und tiefer Trost. Und ob wir es in dem Moment glauben, wissen, fühlen können, Gott ist größer. Seine Barmherzigkeit kommt mit uns hinab in unsere Not und führt uns gemeinsam mit ihm heraus aus dieser Not. Wer Jesus hat, der hat die Barmherzigkeit Gottes unter sich. So, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wer Jesus hat, der hat die Gerechtigkeit Gottes über sich. Ich warte mal gerade einen Moment. Die dritte Dimension, wir hatten jetzt um uns, unter uns, jetzt kommt über uns. Wer Jesus hat, der hat die Gerechtigkeit Gottes über sich. Nichts erschüttert uns Eltern mehr, als das, wenn wir sehen, dass unseren Kindern Unrecht geschieht. Wenn sie Opfer von Ungerechtigkeit werden. Oder einfach, wenn sie nur ungerecht behandelt werden. Das tut weh. Das tut einem, also das dreht einem buchstäblich das Herz im Leibe um. Also richtig spürbar. Und mir tut es bis heute weh, wenn ich an die Situation denke, wo ich unseren Kindern Unrecht getan habe. Wo ich ihnen gegenüber ungerecht war. Ich fühle mich bis heute schuldig und kann es ja nicht wieder gut machen. Wir haben viele Gespräche geführt mit unseren Kindern. Ich weiß, es belastet sie und es belastet mich, aber ich kann es nicht rückgängig machen. Und in diesen Momenten sind wir so sehr auf die Gerechtigkeit Gottes angewiesen. Ich könnte mit dieser Last nicht leben. Und es gibt viele Dinge, wo ich sage, wo es mir noch graut, davor, was ich getan habe. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir hätten es, wer weiß was gemacht, aber ich weiß, dass wir unsere Kinder verletzt haben. Und das wollte ich nicht. Ich wollte sie mit Liebe umgeben, mit Geduld. Und die hat mir oft gefehlt. Ich bin so dankbar, dass die Gerechtigkeit Gottes so ist, dass ich bei ihm meine Schuld ablegen kann. Wir können unsere Schuld bei Gott ablegen. Wir können all die Last auf unserem Herzen ihm hinlegen. Und er spricht uns gerecht. Er nimmt uns die Last unseres Versagens ab. Er gibt uns die Möglichkeit, wieder immer wieder neu anzufangen. Und er gibt uns auch die Möglichkeit, selbst um Vergebung zu bitten und unsere Kinder, die an uns gelitten haben, Menschen, wer auch immer, um uns war, um Vergebung zu bitten. Schuld und Ungerechtigkeit belasten uns sehr. Ungerechtigkeit, das können ganz kleine Dinge sein, aber die können trotzdem richtig anstrengend sein. Das können andere Menschen sein, die uns mit ihrem Verhalten auf die Nerven gehen. Und wahrscheinlich sind sie von uns auch genervt. Muss man ja auch ehrlich zugeben, dass man ja auch manchmal nervt. Und es kann von diesem Kleinen genervt sein, bis zu großen Ungerechtigkeiten gehen, wie Benachteiligung, Diskriminierung, Fehlurteile, kriegerische Auseinandersetzung. Und wenn wir das alles sehen, was da geschieht weltweit, und wir sind ja permanent gut informiert über die Nachrichten, dann macht das uns fassungslos. Diese Ungerechtigkeit in der Welt. Und wir fragen uns immer wieder, wohin soll das führen? Und wenn wir ehrlich sind mit uns, werden wir erkennen, dass auch wir an der Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, mitbeteiligt sind. Es passieren Ungerechtigkeiten, die nach Vergeltung schreien. Und am liebsten würden wir reagieren, handeln, machen, vielleicht manchmal fast bis zur Selbstjustiz, je nachdem, wie schwer die Ungerechtigkeit ist, die einem widerfährt, greifen. Und da heißt es für uns als Christen, Ruhe bewahren. Was nicht einfach ist. Dann heißt es, alles Gott zu überlassen, ihm alles anzuvertrauen. Das kann ich nur, wenn ich weiß, dass die Gerechtigkeit Gottes über mir ist. Mosin und Chilan haben in ihrem Heimatland und auch hier in Deutschland viel Ungerechtigkeit erlebt. Ich weiß, dass Mosin immer wieder Gott um Hilfe gebeten hat. Und sie waren darauf angewiesen, dass die Gerechtigkeit Gottes über ihnen steht, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Beide konnten sich nicht allein auf Menschen verlassen, sondern sie konnten sich nur auf Gottes Gerechtigkeit verlassen. Und sie haben Wunder und Zuspruch erlebt. Sie haben erfahren, dass sie nun hier in der Gemeinde aufgenommen sind und begleitet werden, dass sie hier keine Diskriminierung und Abweisung erleben. Gottes Gerechtigkeit hat viele Gesichter. Zum einen ist ein Gesicht der Gerechtigkeit ist die Vergebung, die wir erfahren. Das andere ist, dass wir anderen vergeben können. Gerechtigkeit kann die Geborgenheit in einer Gemeinde sein. Gerechtigkeit kann auch sein, dass Menschen sich für Gerechtigkeit weltweit einsetzen. Als Christen wissen wir, dass am Ende Christus sein gerechtes Urteil sprechen wird. Er ist Richter und Retter der Welt und zum Glück niemand sonst. Jesus schafft Ordnung. Das ist ja im Schwäbischen so eine nette Geschichte, dass man das Abendessen richtet. Das kommt dann für Ausländer immer ein bisschen komisch, dass da was gerichtet wird. Es wird ja zum Glück nicht, doch, man sagt es sogar, hingerichtet wird es, gell? Ohne dass man danach den Kopf kürzer ist, ist das schön. Also das Abendessen wird hingerichtet. Das heißt nicht, dass es alles kaputt gemacht wird, sondern das heißt, es wird alles ordentlich bereitet. Und mir ist es wichtig zu sehen, Gottes Richten ist Ordnung schaffen in erster Linie. Gott ist da voll der Schwabe und sagt, ich richte alles her am Schluss. Ich werde hinrichten, nicht die Menschen, sondern die Ewigkeit. Christus ist die letzte Instanz. Er ist der, der alles richten wird. Wer Jesus hat, hat das Licht Gottes in sich. Also ich wiederhole nochmal, wir hatten die Güte Gottes um sich, die Barmherzigkeit Gottes unter uns, die Gerechtigkeit Gottes über uns. Und nun kommt die vierte Dimension. Wer Jesus hat, hat das Licht Gottes in sich. Gott selbst wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und er leitet uns in unserem Leben. Der Heilige Geist ist Tröster und Kraftquelle zugleich. Ich habe schon jetzt mehrfach auch die dunklen Seiten des Lebens angesprochen. Es gibt, die uns von außen bestürmen, aber es gibt auch dunkle Seiten des Lebens, die in uns stattfinden. Es gibt Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit in unserem Herzen, in unserem Denken. Es ist dann, als würde eine dunkle Wolke über uns hängen und uns den Blick für das Schöne, für das, was es noch gibt, versperren. In diesen Zeiten können wir gar nicht glaubensvoll sein, auch wenn wir das immer wieder gepredigt oder geredet haben. Wir können nicht fröhlich sein, weil wir von einer tiefen Dunkelheit erfasst sind. Wir können auch nicht glaubensvoll sein. Aber wir wissen, vielleicht in diesem Moment nicht so, aber später werden wir es merken. Gottes Licht scheint in der Dunkelheit. Er bleibt bei uns, ob wir glauben können oder nicht. Er ist uns treu, ob wir uns stark oder lebendig fühlen oder nicht. Ob wir beten können oder nicht. Und mir ist es so wichtig, immer wieder zu betonen, es liegt nicht an unserem Glauben, dass Gott uns trägt. Es liegt nicht an unserer Kraft, dass wir bei ihm bleiben können. Es liegt nicht an unseren Gebeten, dass er uns erhört. Woran liegt es? Es liegt an seiner Liebe und Treue. Seine Liebe, Treue und Treue trägt uns und hält uns. Er hört uns zu, weil er uns liebt, nicht weil wir so toll beten würden. Wir bekommen immer wieder so kleine Sprachnachrichten von Lotta, wie sie ihre ersten kurzen Sätze bildet. Und wie niedlich sie alles nachspricht, was Nadja und Gerrit ihr vorsagen, richtig süß. Aber glaubt ihr, dass Lotta erst etwas von ihren Eltern bekommt, wenn sie es klar, deutlich, korrekt und eindringlich formuliert? Wenn das so wäre, hätte sie nicht überlebt bisher. Meint ihr nicht auch, dass Lottas Eltern wissen, was sie braucht? Und alles dafür tun, dass sie rundum versorgt ist? Es ist die Liebe der Eltern, die sie zum Handeln bringt, nicht die Perfektion des Kindes. Es ist die Liebe Gottes, die uns trägt, versorgt und hält, der uns erhört, manchmal ohne, dass wir unseren Wunsch äußern konnten. Wer Jesus hat, der hat die Liebe Gottes in sich. Und nun kommt der letzte Punkt. Wer Jesus hat, der hat die Zukunft Gottes vor sich. Nach all den Dunkelheiten, die ich jetzt da erzählt habe, möchte ich sagen, die Zukunft Gottes ist schön. Die Zukunft Gottes ist fröhlich. Die Zukunft Gottes wird an jedem Tag ein wenig sichtbar. Wir haben diese Woche Epiphanias gefeiert. Das ist das Erscheinungsfest. Im Katholischen ist es drei Könige. Es geht darum im Evangelischen, dass Jesus in die Welt gekommen ist und als Licht in die Welt scheint. Das feiern wir an diesem Tag. Nicht nur, dass wir frei haben. Jeden Tag leuchtet ein Stück des Morgenglanzes, also dass die Sonne aufgeht, ist der Morgenglanz, der Ewigkeit in unseren Tag hinein. Das heißt, an jedem Tag scheint ein bisschen die Zukunft Gottes in unser Leben. Wer im Glauben lebt, der ist offen für Gottes wunderbare und unermessliche Möglichkeiten. Wer offen ist, mit Gott in die Zukunft zu gehen, wird immer wieder neu in Staunen gebracht, versetzt werden. Gott wird ihn immer wieder überraschen. Wir werden staunen, wie Gott uns in seiner Liebe und Weisheit führen wird. Denn nichts und wirklich gar nichts kann uns trennen von seiner Liebe, die in Jesus Christus erschienen ist. In ihm, in Jesus, ist die Quelle des guten Lebens, die Fülle des Lebens. Und wir können einfach sagen, der Evangelist Johannes hat es vollkommen gut und punktgenau hat es vollkommen gut auf den Punkt gebracht. So knapp und so steil die Aussage auch ist. Aber sie stimmt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer Jesus hat, der hat die Zukunft Gottes vor sich. Und in diese Zukunft möchten wir voller Hoffnung gehen. Wenn wir uns nochmal daran denken, wie wichtig es Jesus war, dass die Kinder zu ihm kommen können, wie zornig er geworden ist, weil seine Jünger das ihnen verwehrt haben. Wenn wir uns erinnern, dass Jesus uns das Leben in Fülle schenken möchte, weil er uns durch und durch liebt, dann können wir uns es noch einmal ganz bewusst machen, dass die beiden Kinder, die wir nachher segnen werden, in Jesu Händen geborgen sind. Dass diese beiden und wir alle von Gottes Güte umgeben sind, von Gottes Barmherzigkeit getragen sind, von Gottes Gerechtigkeit beschützt, von Gottes Licht erfüllt sind und Gottes Zukunft vor uns liegt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.